Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Jessica.
Und ich bin Steffen.
Heute, Steffen, sprechen wir über ein Thema, das in nahezu jedem Unterricht eigentlich vorkommt oder zumindest theoretisch vorkommen sollte. In der Praxis wird es allerdings häufig vergessen oder vielleicht sogar missverstanden. Heute geht es bei uns im Podcast um das Thema Reflexion. Und viele Kollegen kennen Reflexionsmethoden, also Daumen hoch, runter, Blitzlichtrunde, Stimmungsbarometer und so weiter und so fort. Aber ist das überhaupt eine Reflexion oder ist es eigentlich eher eine Feedback-Methode? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Denn Reflexion bedeutet weit mehr als nur die Frage, okay, wie war denn die Stunde, hat euch die Stunde gefallen und so weiter und so fort.
Also ich muss gerade schmunzeln, weil wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann bestand Reflexion eigentlich genau aus einer Frage. Und das war, habt ihr das verstanden? Und alle haben dann genickt. Und im Endeffekt trotzdem am nächsten Tag oder bei der nächsten Lernkontrolle haben alle Kinder, die genickt haben, dann trotzdem eine schlechte Lernkontrolle geschrieben. Also so richtig funktioniert hat das nicht.
Ja, und das zeigt eigentlich schon das Problem. Also wir verwechseln häufig Zustimmung mit Lernen, nur weil Kinder sagen, ja, das habe ich verstanden. Aber es heißt auch lange nicht, dass sie das Gelernte tatsächlich auch anwenden können. Und wenn wir uns die Taxonomie von Bloom zum Beispiel angucken, da sind so 6 Stufen und die erste Stufe ist zum Beispiel Wissen, dann sie verstehen und dann erst können sie anwenden. Das ist die dritte Stufe quasi in der Kognition. Und das bedeutet, es ist klar, dass sie nicht nach der ersten Stunde, wo ich was eingeführt habe, schon anwenden können. Und genau deshalb ist Reflexion so wichtig.
Okay, dann lass uns doch mal genauer auf die Reflexion gucken. Warum ist die Reflexion so ein großes Thema? Weil viele würden wahrscheinlich sagen, am Ende der Stunde habe ich keine Zeit. Ich bin froh, wenn ich irgendwie meinen Stoff durchbekomme.
Ja, das hört man tatsächlich häufig. Auch in den Hospitationen ist es oft ein Thema. Wenn gekürzt wird, dann wird bei der Reflexion zum Beispiel gekürzt. Und ich glaube, genau da beginnt das Missverständnis. Viele denken, Reflexion ist das, was man macht, wenn man vielleicht noch 2 Minuten übrig hat. Ich sehe das aber tatsächlich ganz anders. Reflexion ist kein Anhängsel irgendwie des Unterrichts. Es ist tatsächlich, Reflexion ist Teil des Lernprozesses und eigentlich beginnt gute Reflexion sogar schon vor dem Unterricht.
Aber erklär das mal genauer, warum vor dem Unterricht? Weil da haben die Kinder ja noch gar nichts gemacht.
Ja, gerne. Also viele Lehrkräfte planen zunächst ihre Materialien, dann überlegen sie sich noch die Aufgaben und vielleicht noch die Sozialform und am Ende noch, wenn Zeit übrig ist, überlegen sie kurz, wie sie die Stunde abschließen können. Und eigentlich müsste die Planung genau andersrum sein. Sie müssen zuerst fragen, okay, was sollen die Kinder am Ende wirklich kennen? Was ist denn abrechenbar? Was kann ich irgendwie evaluieren? Und woran erkennen wir das? Und dann erst wird dann klar, was die Kinder überhaupt irgendwie in der Stunde machen sollen und wie am Ende reflektiert werden soll.
Okay, aber Reflexion, was bedeutet das genau? Also vom Wort her.
Ja, dann schauen wir mal zunächst auf den Begriff irgendwie genau. Also reflektieren bedeutet einen bewussten Denkprozess in Gang zu setzen bzw. darüber nachzudenken. Und es geht darum, also auf das eigene Lernen zurückzublicken zum Beispiel oder darüber nachzudenken, Erfahrungen miteinander vergleichen, Zusammenhänge herzustellen oder daraus Schlussfolgerungen für das zukünftige Lernen abzuleiten. Also Reflexion bedeutet nicht nur, was habe ich gemacht, sondern vielmehr, was habe ich gelernt, was hat funktioniert, warum hat es funktioniert und was mache ich vielleicht beim nächsten Mal genauso oder vielleicht anders?
Okay, das finde ich eigentlich ganz gut, weil man guckt ja nicht nur auf das Zurückliegende, also man guckt nicht nur, was habe ich gemacht, sondern überlegt auch, was kann ich davon für die Zukunft mitnehmen? Also wie kann ich meinen Arbeitsprozess verbessern und so weiter und so fort.
Ja, der eigentliche Mehrwert entsteht nämlich erst dann, wenn die Erkenntnisse Auswirkungen auf das zukünftige Lernen haben. Also wenn ein Kind am Ende sagt, ich weiß jetzt, warum ich immer den Übertrag vergesse, dann ist das deutlich wertvoller als die Aussage, ich fand die Aufgabe schwer oder es ist mir leicht gefallen.
Hm. Am Anfang hattest du gesagt, ich weiß nicht mehr genau, du hattest gesagt, manche verwechseln Feedback und Reflexion oder so. Was ist dann der Unterschied zwischen Feedback und Reflexion?
Ja, und genau das führt häufig zu Missverständnissen. Also Feedback beantwortet häufig die Frage, wie hat dir die Stunde gefallen oder hattest du Spaß? War die Aufgabe interessant? Hat die Gruppenarbeit irgendwie Spaß gemacht? Hat die Gruppenarbeit irgendwie funktioniert? Also es sind irgendwie offene Fragen, die sich auf den Unterricht irgendwie beziehen. Das sind wichtige Informationen, aber sie sagen wenig darüber aus, ob Lernen tatsächlich dann stattgefunden hat. Und Reflexion dagegen richtet den Blick auf den Lernprozess. Also zum Beispiel, welche Strategien hat mir geholfen? Welches Erfolgskriterium habe ich erreicht? Wo brauche ich noch Übung? Welche Erkenntnisse nehme ich aus der heutigen Stunde mit für die zukünftigen Stunden, die kommen wird? Und das ist ein großer Unterschied.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht doch mal zu unserer Lieblingskategorie oder zumindest meiner. Und die lautet, was sagt die Forschung? Kommen wir dann wieder zu Hattie oder gibt es auch andere?
Genau, es gibt tatsächlich andere, aber Jen Hattie beschreibt in seiner Forschung sehr deutlich, wie wichtig Selbststeuerung und Selbsteinschätzung für den Lernerfolg und fürs erfolgreiche Lernen sind. Also Lernende profitieren besonders dann, wenn sie ihren eigenen Lernprozess beobachten und steuern können. Kinder sollen also nicht nur Aufgaben lösen, sie sollen verstehen, warum etwas gelingt, wann sie Hilfe brauchen und welche Strategien erfolgreich sind und welche vielleicht nicht.
Okay, und das nennt sich doch Metakognition. Also das Nachdenken übers eigene Denken.
Genau, und da kann man zum Beispiel auf den Psychologen John Flavel irgendwie kurz mal schauen. Der hat diesen Begriff geprägt, und zwar Metakognition bedeutet, über das eigene Lernen nachzudenken. Also genau diese Fähigkeit entwickelt sich nicht von allein. Also sie muss im Unterricht bewusst gefördert werden. Auch Black und William zeigen in ihren Arbeiten zu formativen Diagnostik, dass Lernen erfolgreicher wird, wenn Schülerinnen und Schüler wirklich ihren Lernstand regelmäßig überprüfen und Rückmeldungen erhalten. Und Reflexion ist also keine nette Ergänzung am Ende der Stunde, wenn ich mal Zeit habe, sondern sie gehört zu den wirksamsten Bestandteilen des Unterrichts, und zwar vom guten Unterricht.
Okay, was ist dann die wichtigste Erkenntnis? Kriegen wir das irgendwie in einen Satz gepackt?
Ja, Reflexion beginnt nicht am Ende der Stunde. Reflexion beginnt mit einem klaren Lernziel.
Okay, das ist, was du vorhin auch meintest, wo du gesagt hast, vor der Stunde entsteht eigentlich schon die Reflexion.
Genau, und das ist ein Problem bei den Hospitationen ganz oft. Die Kollegen planen irgendwie die Materialien, sie planen die Methoden, die Sozialform, und irgendwann am Ende irgendwie schustern sie sich ein Lernziel zusammen, aber dann ist es nicht rund, dann gibt es keinen roten Faden. Dann ist die Stunde wirklich einfach sichtlich, es ist zu merken, es ist so irgendwie geplant worden. Wichtig ist, am Ende jeder Stunde muss erstmal das Ziel stehen, und anhand dessen kann ich den Unterricht aufbauen. Ich kann die Methode irgendwie, die für dieses Ziel bestimmt ist, kann ich irgendwie aussuchen. Ich kann die Sozialform eruieren, mit welcher Methode, mit welcher Sozialform kann ich dieses Lernziel irgendwie mit den Kindern zusammen am besten erreichen und nicht andersrum. Und wenn das steht, dann kann ich schon in dieser Vorbereitung, wenn ich mein Lernziel habe, wann haben die Kinder dann das Ziel erreicht? Das kann ich festlegen. Und an dieses Ziel kann ich dann die Reflexion zusammenschustern, mit Kriterien aussuchen, wie ich dann meine Reflexion evaluieren kann, so dass es irgendwie Sinn ergibt für die Kinder. Und dass sie wirklich über das nachdenken, was sie gemacht haben in der Stunde. Und darauf kommt es an. Wenn es andersrum gemacht wird, dann wird es schwierig.
Okay, also das heißt, die Kinder müssen wissen, was sie eigentlich lernen sollen, weil am Ende können sie sonst in der Reflexionsphase gar nicht beurteilen, habe ich es gelernt oder nicht.
Genau, und da kann ich die Reflexion zum Beispiel schon im Einstieg einbauen, weil wenn ich das wirklich, wenn es ein fester Bestandteil meines Unterrichts ist, kann ich sagen, heute geht es nicht um die Addition, es geht nicht darum, dass wir im Zeitraum bis 1000 irgendwie addieren können, sondern welche Schritte sind irgendwie für dieses Lernziel relevant? Was muss ich beherrschen irgendwie, um das erreichen zu können? Und dann, das kann ich schon im Vorfeld ankündigen. Im Einstieg, am Ende der Stunden, werden wir eine Reflexionsrunde machen. Da sind die Kriterien, die evaluiert werden sollen. Achtet genau darauf, um im Nachgang irgendwie selbst reflektieren zu können. Mhm. Dass den Kindern bewusst wird, nach welchen Kriterien können sie sagen, sie können bis im Zeitraum ja, bis 1000 irgendwie addieren, ja oder nein.
Mhm. Wenn wir das so machen, haben wir ja zwei Dinge drin. Das eine ist die Klarheit, die ja auch wichtig ist, die man automatisch ja damit macht, wenn man die Lernziele gut formuliert. Und das zweite, was man dadurch macht, ist, dass man seinen eigenen Unterricht auch nochmal auf Fachlichkeit überprüft und nicht in diese Methodenschuhfalle tappt.
Ja, oder in dieser Beschäftigungsfalle irgendwie, also dass wir die Kinder zwar sinnvoll beschäftigen, aber da fehlt einfach an Fachlichkeit. Und damit sind wir schon bei den größten Fehlern, die wir im Unterricht tatsächlich immer wieder beobachten. Also wir formulieren Lernziele, die häufig einfach zu allgemein sind, und darüber wollen wir gleich sprechen, aber nennt einfach konkrete Erfolgskriterien, damit die Reflexion wirklich sinnvoll und zielführend irgendwie sein kann. Also es soll keine Gefühlseinschätzung sein, sondern es ist wirklich ein Werkzeug, um das Lernen sichtbar zu machen.
Okay, also du hattest jetzt gesagt, Reflexion bedingt ein Lernziel. Ich würde mit dir jetzt gerne nochmal das Lernziel besser anschauen, weil ich verstehe noch nicht genau, was der Unterschied, sagen wir mal, zum Unterrichtsthema und dem Lernziel ist. Oder ist es dann identisch?
Ja, nehmen wir mal einmal Mathematik zum Beispiel. Oft ist es so, man hört dann Lernziele wie ich kann addieren oder wir können heute schriftlich addieren, und das klingt zunächst irgendwie gut, oder noch wir vertiefen oder wir üben. Und eigentlich ist das aber kein Lernziel. Also unsere Lernzielformulierung in Brandenburg oder zumindest bei uns am PZ ist es so, wir haben eine kognitive Handlung und dann eine Lernhandlung, und es muss abrechenbar sein. Also diese kognitive Handlung, die muss irgendwie abrechenbar sein, und üben und vertiefen ist nicht abrechenbar. Wann weiß ich irgendwie, dass das Kind das erreicht hat? Und dann ist es halt Beschäftigung. Und das soll im Unterricht nicht stattfinden. Und es beschreibt einfach nur das Thema, und das sollte so dann nicht sein.
Okay, und also wenn du jetzt sagst, das ist nicht abrechenbar und üben wäre jetzt kein oder soll im Unterricht nicht stattfinden. Angenommen, ich habe jetzt eine Klasse und die kann die verliebten Zahlen noch nicht so gut. Und ich möchte mit denen jetzt die verliebten Zahlen nochmal üben. Das heißt, ich kann eigentlich den Unterricht machen, aber das Ziel muss nicht so formuliert sein, dass ich sage üben, sondern das Ziel muss, ich kann die verliebten Zahlen passend zuordnen oder sowas ähnliches. Also, weil wenn du nur üben sagst, fehlt dieses Ziel, woraufhin die Kinder arbeiten müssen.
Ist naja, das, was du meinst? Ja, aber also da muss man sich einem bewusst sein, in welcher Stufe wir uns aktuell befinden. Also ist das gerade die Einführung, dann werden die Kinder wissen. Erstmal, das ist die erste Stufe irgendwie, sie wissen, dann sie verstehen und dann am Ende vielleicht sie können anwenden. Und die restlichen Stufen sind eigentlich in der Primarstufe etwas weniger relevant oder repräsentativ. Das muss einem bewusst sein, und dann anhand dessen muss klar sein, welche Kriterien, welche Schritte sind dann notwendig. Und da schließe ich wieder der Bogen, wenn man mit Kompetenzrastern arbeitet, weil dann sind die Ziele eigentlich schon ziemlich klar formuliert. Wenn addieren zum Beispiel, wenn wir auf das Beispiel zurückkommen wollen, addieren kann vieles bedeuten, also sich im Zahlenraum bis 20, bis 100, 1000 irgendwie bewegen, schriftlich, halbschriftlich, mit Szenerübergang, mit Übertrag, mit Material, ohne Material, mit Strategien. Und dann welche Strategien? Also da sieht man einfach, dieses Lernziel ist einfach viel zu ungenau. Woher? Und ich als Lehrkraft weiß vielleicht alle Schritte irgendwie, die dazu führen, aber den Kindern ist es überhaupt nicht klar. Die wissen ja, die verstehen nicht, was gehört denn zum Addieren denn alles dazu? Das ist ein Oberthema. Was sind die Schritte, die dazu notwendig sind, um zu sagen, ich kann das?
Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, dann brauchst du neben diesem Lernziel für die Kinder auch nochmal so eine Art Erfolgskriterien, die sie dann abhaken können, damit sie verstehen, ob sie es überhaupt können, weil sie es vielleicht gar nicht einschätzen können.
Genau. Erfolgskriterien machen sichtbar, woran erfolgreiches Lernen tatsächlich überhaupt erkannt werden kann. Sie beantworten die Frage zum Beispiel, woran merke ich, dass ich das Lernziel erreicht habe. Und genau diese Kriterien werden später reflektiert und nicht das Lernziel selbst.
Okay, dann wollen wir da mal ein Praxisbeispiel machen, dass es vielleicht nochmal verständlicher wird?
Ja, wir können zum Beispiel die schriftliche Addition zum Beispiel annehmen. Also das Unterrichtsthema lautet, wir lernen die schriftliche Addition, wir überlegen gemeinsam, was muss ein Kind denn können, damit es wirklich sagen kann, ja, ich beherrsche die schriftliche Addition. Und dann entsteht beispielsweise diese Erfolgskriterien. Ich schreibe die Zahlen stellengerecht irgendwie auf. Ich beginne mit dem Rechnen bei den Einern. Ich notiere Überträge richtig, auch Stellenwert richtig. Ich rechne jede Stelle vollständig aus. Ich kontrolliere mein Ergebnis und so weiter und so fort. Und jedes Kind weiß jetzt ganz genau, darauf kommt es heute an. Es geht nicht darum, dass ich am Ende das richtige Ergebnis habe, sondern es geht um diese Kriterien. Kenne ich die Kriterien? Kann ich sie irgendwie evaluieren? Und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, ich habe das Ziel erreicht.
Okay, und bei der Reflexion würdest du dann gar nicht das Ziel angucken, wie kann ich schriftlich addieren, sondern die Kinder schauen sich diese Kriterienkataloge an.
Genau, sie gehen an den Aufgaben an und gucken sich genau an, welche Kriterien waren notwendig, was ist mir gelungen, was ist nicht gelungen. Es kann sein, dass ich irgendwie schon vieles geschafft habe, aber zum Beispiel Überträge stellenwertgerecht irgendwie zu übertragen, fällt mir noch schwer, dann kann ich das markieren. Es heißt aber lange nicht, dass ich gar nicht schriftlich irgendwie addieren kann. Es heißt, bei diesem Thema habe ich noch irgendwie eine Schwierigkeit, aber alles andere funktioniert. Und da merkt man, okay, wie würden sich die Kinder ansonsten bewerten, oder welche Reflexion sie dann von sich geben würden, wenn sie wissen, okay, da bei diesem Thema habe ich gerade Schwierigkeiten und die müssen aber das Oberthema irgendwie evaluieren. Dann werden sie sagen, nee, ich kann es nicht, weil bei diesem Thema ist mir gerade aufgefallen, das kann ich nicht. So, wenn man das aber dezidiert mit Kriterien irgendwie festlegt und sichtbar macht, dann merkt man, okay, dieses Kind hat die schriftliche Addition gut verstanden, beherrscht aber einen Punkt ja noch nicht. Das wollen wir in der nächsten Stunde üben. Es ist total anders, als zu sagen, nee, Mathe kann ich nicht, Addition kann ich auch nicht, schriftliche Addition kann ich nicht. Weil so ist es im Kopf der Kinder. Können sie eine Sache nicht, können sie alles nicht. Und Fakt ist, vielleicht kann das Kind alles andere, nur die Überträge nicht stellenwertgerecht irgendwie übertragen. So was, daran können wir üben.
Und dann merkt das Kind wahrscheinlich auch, dass der Weg gar nicht mehr so weit ist, weil bestimmte Fähigkeiten ja schon da sind und das nur noch an einer Sache hängt. Aber gerade Mathe ist ja auch so.
Das Horror-Thema irgendwie ja. Für die Kinder. Wenn die Kinder mich irgendwie begrüßen, und die fragen irgendwie, was ich unterrichte, dann sage ich immer Mathe und ich liebe Mathe. Ich bin für Deutsch und Mathe ausgebildet und ich würde keinen von beiden Fächern abgeben wollen. Wenn die Kinder mich aber fragen, ob ich Mathe mag, sage ich, ich liebe Mathe. Und die gucken mich irgendwie empört an und für viele Kinder ist Mathe tatsächlich irgendwie ein Schreckthema, das Schlimmste überhaupt. Und das finde ich halt so schade. Und wenn man aber Lernen sichtbar macht, Erfolge sichtbar macht, dann verstehen die Kinder irgendwie, dass Mathe irgendwie bunt gefächert ist. Es ist nicht nur Zahlen, es ist auch irgendwie Raum und Form und Daten und Zufall. Und das soll man den Kindern grundsätzlich auch klar machen. Und es ist wichtig, mit Kriterien auch bei der Reflexion zu arbeiten, weil dann können die Kinder schon sehen, visuell sehen und feststellen, was sie schon alles sicher können. Und das ist der Weg. Also nicht nur auf Misserfolge irgendwie gucken, sondern wirklich, was kann ich? Und wenn ich von 5 Kriterien nur 1 nicht ordentlich beherrsche, dann kann ich dran üben.
Du hattest gerade gesagt, du bist auch für Deutsch ausgebildet und Gabi hat sich ja mehr Deutschbeispiele gewünscht. Wollen wir dann nochmal ein Deutschbeispiel machen für die Ziele?
Ja klar, lass uns zum Beispiel ein Beispiel nehmen, wir schreiben eine Geschichte. Also das Lernziel lautet oft, ich kann eine Geschichte schreiben und dann ist es viel zu allgemein. Die Kinder müssen genau wissen, was alles irgendwie dazu gehört. Was sind dann die Kriterien? Und das könnten zum Beispiel sein, meine Geschichte hat einen passenden Anfang, es gibt ein Problem oder ein Ereignis, die Handlung ist nachvollziehbar, die Geschichte endet sinnvoll und so weiter und so fort. Ich verwende noch abwechslungsreiche Satzanfänge. Also da kann man sich austoben, was zu einer Geschichte alles irgendwie gehört. Und jetzt kann das Kind am Ende sagen, okay, der Anfang und das Ende sind mir gut gelungen, an den Satzanfängen möchte ich noch arbeiten. Und das ist eine echte Lernreflexion, weil die Kinder wissen, was von denen erwartet wird, anhand von den Kriterien. Die können dran arbeiten. Und wenn ich meinen Unterricht richtig gut geplant habe, habe ich auch Satzstarter irgendwie an der Tafel, sodass den Kindern einfach die Hilfe zur Verfügung gestellt wird, damit sie irgendwie wirklich dran arbeiten können. Es gibt auch mittlerweile viele, für die Großen habe ich immer so man kennt diese Fächer, also Rechtschreibfächer für die Federtasche zum Beispiel, das gibt es auch irgendwie für Satzanfänge. So, und das heißt, in Klasse 4, 5, 6 kann man sowas irgendwie mit den Kindern zusammenbasteln. Man hat es im Unterricht drin, man hat es in der Federtasche drin. Wenn man es nicht für jedes Kind haben möchte, stellt man das zur Verfügung für die Kinder und dann können die Kinder, die Schwierigkeiten haben, können sich so einen Satzanfängfächer irgendwie holen und damit üben.
Ich finde, das klingt alles ziemlich logisch. Oder ich kriege ja bei dir immer mit, dass so eine Unterrichtsstunde aus verschiedenen Bestandteilen besteht und am Ende soll es ja immer noch so eine Sicherung geben. Ist die Reflexion dann diese Sicherung, die man dann, oder also ist es eine Art der Sicherung? Und wenn Reflexion eigentlich schon sein Plätzchen hat im Unterricht, warum wird deiner Meinung nach die Reflexion so selten als Sicherungsmethode eingesetzt?
Nee, die Sicherung ist tatsächlich, wie der Name das sagt, wir sichern die Ergebnisse, wir sichern die Vorstellung der Kinder, wir stellen sicher, dass die nicht irgendwie mit Fehlvorstellungen oder fehlerhaften Ergebnissen den Unterricht verlassen. Weil das ist halt schwierig, die Sicherung kann aber ja auch unterschiedlich laufen. Es kann mit Selbstreflexion sein, es kann eine Korrektur im Plenum, es kann also viele, viele Möglichkeiten. Es kann schon mit Ergebnissen auf der Rückseite irgendwie vergleichbar sein. Also die Sicherung am Ende ist gelöst, quasi komplett losgelöst von der Reflexion. Tatsächlich, warum eine Reflexion im Unterricht selten stattfindet oder nicht nach Kriterien stattfindet, ist es oft eine Zeitfrage und auch häufig, weil wir Lehrkräfte oft in Unterrichtsthemen irgendwie denken, also nicht in Kompetenzen. Und es ist an der Stelle kein Vorwurf, aber weil viele das auch so gelernt haben oder weil wir das immer so weiterreichen. Aber wenn wir Lernen sichtbar machen wollen, müssen wir in Kompetenzen, in beobachtbare Teilhandlungen irgendwie zerlegen, damit wir genau sehen können, wie der Lernprozess irgendwie stattgefunden hat. Und dann können die Kinder ihren Lernstand realistisch einschätzen, aber erst dann.
Aber dazu gab es auch eine recht eindeutige Studienlage, oder?
Also hierzu gibt es auch gute Studien. Dann nehmen wir zum Beispiel nochmal Hattie, der beschreibt Invisible Learning zum Beispiel, dass das Lernen besonders erfolgreich ist, wenn die Schüler wissen, wohin sie lernen, woran Erfolg erkennbar ist und wie sie ihren aktuellen Lernstand anschätzen können. Das sind so die Faktoren, die höchste Effektstärke haben zum Beispiel. Und ähnlich argumentieren auch Black und Dylan William zum Beispiel. Sie sprechen von Learning Intentions und Success-Kriterien. Die Lernabsicht beschreibt, was gelernt werden soll. Die Erfolgskriterien machen transparent, woran Qualität erkennbar werden kann. Und erst dadurch wird ja formative Diagnostik tatsächlich überhaupt möglich.
Okay, aber im Endeffekt, was du sagst, ist, dass wir dahin kommen müssen, dass nicht nur die Lehrkraft allein den Lernfortschritt der Kinder beurteilt, und gar nicht mal mit Noten, sondern halt wirklich den Fortschritt an sich in diesen Kompetenzen, sondern dass die Kinder das auch selbst tun können.
Ja, und das ist das Ziel. Also wir möchten Kinder nicht abhängig von unserer Rückmeldung machen, weil dann hat man wieder irgendwie das Thema auch mit Lob und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die wir schon in gesonderten Folgen irgendwie hatten. Wer da Interesse hat, der kann nochmal nachhören. Wir möchten Kinder dazu befähigen, ihr eigenes Lernen einzuschätzen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil von selbstreguliertem Lernen. Und wenn das entfällt, dann sind die Schüler, sind die Eltern irgendwie die ganze Zeit nur bei uns und warten auf unsere Rückmeldung. Und dann entsteht Frust, dann ist es irgendwie, und man sieht es in allen Studien, ist Feedback und Reflexion meist irgendwie zusammen, hängen zusammen und haben beide irgendwie eine hohe Effektstärke, weshalb wir die auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollten. Zum Beispiel, man kann es irgendwie mit einem Beispiel aus dem Alltag irgendwie nochmal ranziehen. Also schauen wir mal, wir müssen irgendwo hinfahren, wir nehmen unser Navi, tippen ein, irgendwie das ist das Ziel, die Adresse ist eingegeben. Und unterwegs, wenn ich die Strecke nicht kenne, unterwegs weiß ich nie irgendwie, ob ich gerade richtig fahre, ob ich wirklich irgendwie da landen werde, wo ich eigentlich hin möchte. Und das ist im Unterricht genauso. Wenn das Lernziel nicht klar ist, wenn Erfolgskriterien nicht irgendwie klar kommuniziert sind, dann können die Kinder am Ende nicht wissen, ob sie dem eigentlichen Lernziel näher gekommen sind oder nicht. Und das ist im Auto genauso. Und deswegen schaue ich auch, bevor ich losdüse, gucke ich immer irgendwie die Strecke an. Ergibt das Sinn? Lande ich wirklich dahin irgendwie? Was sind die Etappen? An welchen Sachen fahre ich denn ungefähr vorbei, woran ich mich orientieren könnte, dass ich irgendwie auf dem richtigen Wege bin, zum Beispiel. Und genauso muss es für die Kinder im Unterricht sein.
Okay, dann würde ich gerne mit dir vielleicht nochmal so ein paar Tipps oder so durchgehen. Was sind denn Dinge, die Lehrkräfte relativ gut am nächsten Schultag umsetzen könnten?
Naja, für die nächste Stunde nimmt man sich also nur ein Lernziel vor und dann überlegt man stellt sich die Frage, woran würde ich erkennen, dass ein Kind dieses Lernziel wirklich erreicht hat? Dann schreibt man 3 bis 5 beobachtbare Erfolgskriterien auf. Nicht 10, auch nicht 15, sondern wirklich 3 bis 5 reichen völlig. Ich mache meistens irgendwie 3 und ich nehme noch einen zum Arbeitsverhalten meistens. Und dann, diese Kriterien werden am Ende der Stunde dann reflektiert. Und ich verspreche euch, allein dadurch verändert sich die Qualität der Reflexion enorm.
Okay, also jetzt wissen wir, was reflektiert werden sollte, aber was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, wie das konkret aussehen könnte. Hast du da bestimmte Methoden, die du irgendwie wirklich anwendest und die eventuell auch zeitsparend sind?
Ja, also gute Reflexion braucht keine 20 Minuten. Oft reichen schon 2 oder 3 3 Minuten, wenn die richtigen Fragen gestellt werden. Also, und wenn, es ist immer wieder das Thema, wenn sie routiniert sind. Aber auch an der Stelle möchte ich sagen, nicht die Methode entscheidet über die Qualität der Reflexion, sondern die Fragen. Das ist enorm wichtig, weil es muss nicht auch eine große Vielfalt irgendwie da sein in Sachen Reflexion, sondern wichtig ist, es wird überhaupt gemacht und zwar nach Kriterien. Das ist das A und O. Zu den Methoden kommen wir gleich, dann würde ich da ein paar Impulse irgendwie mitgeben wollen. Viele Kollegen sind zum Beispiel Fachlehrkräfte, das heißt, sie tigern von Klassen, zu jeder Stunde und denken jetzt vielleicht, oh Gott, wie soll ich irgendwie für jede Stunde immer wieder eine Reflexion einbauen? Man kann sich irgendwie für einen Tag, für alle Stufen, alle Klassen ein Modell, irgendwie eine Methode aussuchen. Und dann muss man die nicht irgendwie fünffach irgendwie ändern, sondern man hat diese Methode. Und dann hat man so ein paar im Repertoire und man wechselt vielleicht wöchentlich. Aber man muss nicht für jede Klasse sich was anderes einfallen lassen. Das ist irgendwie, das entnimmt auch ein bisschen Druck. Wir haben also gerade besprochen, Reflexion braucht ja ein klares Lernziel und konkrete Erfolgskriterien. Und viele Kollegen fragen sich jetzt irgendwie, ja, wie soll das konkret aussehen? An der Stelle kann ich auch nochmal irgendwie klarstellen, es gibt nicht die perfekte Reflexionsmethode. Es ist immer davon abhängig, wie ist meine Lerngruppe, welche Routine haben wir, was ist irgendwie möglich. Eigentlich kann man auch fast jede Methode irgendwie anwenden. Entscheidend ist aber immer die Frage, die ich stelle, geht es wirklich in die Tiefe? Kriege ich wirklich am Ende die Antworten raus, die ich tatsächlich haben möchte? Wird das Lernen oder den Lernfortschritt, den Lernprozess wirklich sichtbar gemacht oder ist es vielleicht zu oberflächlich? Und das ist immer der Fehler. Wenn alles an der Oberfläche bleibt, dann ist an der Stelle auf jeden Fall Punktabzug für die Reflexion.
Okay, also geht es gar nicht so um die Methode, sondern die Methode ist ja nur das Vehikel, um die Frage zu transportieren.
Die Methode ist das Letzte, was wir in der Vorbereitung für eine Stunde tatsächlich aussuchen. Also wichtig ist Lernziel, Kriterien, Wege und danach suche ich mir die Methode aus, die am besten geeignet ist, aber nicht umgekehrt. Oft liegt die Qualität also nicht in der Methode, sondern in der Fragestellung. Und deshalb möchte ich euch heute die Methoden vorstellen, die man vielleicht im nächsten Schuljahr anwenden könnte.
Okay, dann lass uns da starten.
Eine Methode, die super schnell geht, ist zum Beispiel die Ampelmethode. Man kann es entweder mit Karten aus der Federtasche nehmen, mit Stiften in farbigen Farben, also mit Grün, Rot und Gelb zum Beispiel. Ich bin immer ein großer Fan von Karten. Oder man hat an den vier Ecken des Klassenraums auch irgendwie vier Karten und anhand dessen können die Kinder irgendwie selbst reflektieren nach Erfolgskriterien. Also nehmen wir mal nochmal unser Beispiel mit der schriftlichen Addition. Dann sage ich schreibe Sternwert richtig und die Kinder irgendwie reflektieren kurz innerlich, gehen dann, platzieren sich an den Karten, heben den passenden Stift oder wie auch immer. Und dann lässt man irgendwie Freiwillige nochmal erklären, was sie genau meinen, inwieweit es denen gelungen ist. Also, und das Ganze in ganzen Sätzen, wenn man auch noch irgendwie Satzstarter an der Tafel hat, dann ist man richtig gut. Und die Kinder begründen, ja, wie sie dazu gekommen sind, was sind ihre Tipps, oder erklären irgendwie, warum es ihnen nicht gelungen ist, warum, wo lagen noch die Fehler, die sie gemacht haben und. Und so bekommt jedes Kind die Möglichkeit, selbst zu reflektieren nach Kriterien, ohne dass ich eine große Vorbereitung hatte. Weil ich muss letztendlich nur diese Kriterien irgendwie festlegen und danach die Karten sind entweder mit Stiften, wenn man die Zeit hat, hat man laminierte Karten in der Federtasche oder man hat in jedem Klassenraum, wo man Tiger hat, einfach vier Karten an den Wänden.
Oder diese Whiteboards, wo die Kinder dann einfach auch irgendwas draufschreiben könnten.
Zum Beispiel. Also das geht, aber es geht mit Stiften super. Also ich meine, die Kinder haben ja Buntstifte in der Federtasche und das geht ja auch. Das heißt, da ist null Vorbereitung außer Kriterien.
Nebeneffekt ist ja auch, dass die Kinder dann zum Beispiel sehen, wer kann das schon gut. Das heißt, im Hort könnte ich dann das Kind fragen, ob es mir vielleicht nochmal hilft, wenn ich Rot hatte und das Kind Grün. Könnte ich das Kind ansprechen.
Aber man kann auch die Kinder irgendwie wirklich danach noch befragen, irgendwie, woran hast du das festgemacht, dass es dir gut gelungen ist, worauf hast du denn geachtet? Das heißt, die Kinder können sich untereinander helfen und Tipps geben. Und das ist halt wichtig. So wird Lernen sichtbar gemacht.
Und wie gesagt, da geht es jetzt gar nicht um die Stunde, also hat Spaß gemacht, ja, nein, sondern tatsächlich gezielt um diese Kernkompetenz.
Genau, also wir wollen Kompetenz ausbilden.
Okay, die nächste Methode.
Die zweite Methode für heute wäre zum Beispiel die Exit-Ticket-Methode. Also da ist auch wieder nicht entscheidend, wie fandest du die Stunde, sondern zum Beispiel, welches Erfolgskriterium hast du heute sichtbar erreicht oder welches möchtest du weiter üben? welche Strategien hat dir heute geholfen? Und dann hat man zum Beispiel einen Platz, also die Kinder schreiben zum Beispiel ihre Nummer nach Klassenbuch, das mache ich meistens so, oder man hat im Klassenraum schon so eine Art Whiteboard oder A3-Blatt, wo Platz für diese Post-its sind sozusagen, wo die wirklich geordnet rangepinnt werden können, sodass ich mir als Lehrkraft einen Überblick irgendwie verschaffen kann. Das heißt, die Kinder bekommen nur von mir ein Post-it, schreiben irgendwie ihre Antwort zu meinen Kriterien, also zu meiner Frage, die ich irgendwie kriteriengeleitet irgendwie ausgesucht habe. Die schreiben eine Antwort, kommen nach vorne, pinnen ihr Post-it da, wo deren Platz ist. Und dann habe ich als Lehrkraft irgendwie eine Rückmeldung. Das heißt, auch das kostet irgendwie 2 Minuten. Und auch da wenig Vorbereitung. Ich muss mir, da kommt man wieder auf die Klarheit zurück, ich muss mir als Lehrkraft irgendwie klar werden, was will ich evaluiert haben. So, und das wäre dann ein kleiner Zettel, 1 Minute, 2 Minuten, die Kinder irgendwie das haben, aufgeschrieben haben, nach vorne gebracht haben, rausgegangen sind, fertig.
Hm. Notfalls kann man die auch einsammeln und dann ja, zu Hause sich nochmal in Ruhe angucken und dann für den nächsten Unterricht das Ganze einfließen lassen.
Ja, ich finde es viel schöner. Also für mich finde ich als Lehrkraft noch irgendwie einmal viel schöner, wenn ich wirklich irgendwie, wenn die Kinder ihre Post-it irgendwie da anpillen, dass ich irgendwie wirklich eine klare Übersicht irgendwie habe. Muss aber auch nicht.
Hast du noch eine Methode?
Ja, zum Beispiel die Satzstarter-Methode. Also gerade in Klasse 1 und 2 zum Beispiel funktioniert das wunderbar. Die Kinder ergänzen Satzanfänge. Also heute habe ich gelernt oder heute konnte ich, heute ist mir gelungen, beim nächsten Mal möchte ich und so weiter und so fort.
Okay, und hier müsste dann die Lehrkraft darauf achten, dass die Antworten dann auch in Bezug zu diesen Erfolgskriterien sind.
Genau, also da geht es wirklich irgendwie, es geht noch viel um Sprache, weil viele Kinder in der ersten Klasse noch nicht richtig lesen können. Das heißt, ich muss es mit den Kindern irgendwie verbalisieren. Ich kann sie aber dahin führen, das ist auch schriftlich Erfolg, anhand von Piktogrammen zum Beispiel. Und die Kriterien werden gemeinsam irgendwie vorgelesen. Das funktioniert. Ansonsten für den Anfang, damit man die Kinder heranführt an das Thema Selbstreflexion, Kriterien geleitet, kann man das wirklich mit Satzstartern üben. Da macht sich auch gut, zum Beispiel mit einem Mikrofon. Das hatte ich letztens auch wieder im Unterricht. Das ist für die Kinder wieder irgendwie ein Highlight. Das Mikrofon funktioniert nicht, ist auch nur ein Spielzeug. Aber für die Kinder ist das irgendwie, es ist irgendwie lustig, interessant. Und das ist irgendwie nur mal nett, muss aber auch nicht.
Gibt es auch eine Methode, die dann nicht im Plenum stattfindet, sondern ja, irgendwie anders?
Na, zum Beispiel Partnerreflexion wäre noch eine Methode, die häufig unterschätzt wird. Also die Kinder erklären sich dann gegenseitig, welches Erfolgskriterium schon gut geklappt hat, welches fällt einem noch schwer, warum, was hat einem geholfen. Also dass da nochmal in die Tiefe gegangen wird mit einem Partner. Da ist ein bisschen diese Schwelle vom Plenum ein bisschen rausgenommen. Man ist ja nur unter sich. Und das hilft dann. Also,
naja, du sagst die Schwelle rausgenommen. Auf der anderen Seite halte ich ja jetzt statt einen farbigen Stift hoch, muss ich ja schon das irgendwie verbalisieren. Also es ist zwar anspruchsvoller, aber dafür ja ein kleinerer Zuhörerkreis.
Genau, also der Zuhörerkreis wird da ein bisschen reduziert. Wiederum brauche ich viel mehr Sprache. Da haben wir auch schon viel darüber gesprochen, Steffen, in vielen Folgen. Das heißt, wer sich da für das Thema Sprache interessiert, der kann auf jeden Fall einige Folgen nochmal nachhören. Wichtig ist, der Wortschatz muss geklärt sein. Wir müssen eine einheitliche Fachsprache sprechen, um uns verständigen zu können. Und spätestens beim Erklären merken dann viele Kinder selbst, ob sie es wirklich verstanden haben oder nicht, weil dieses Wiedergeben ist extrem schwierig. Und dann ist es hilfreich, irgendwie das zu üben, und zwar mit dem passenden Wortschatz dazu.
Um mal kurz so ein bisschen vielleicht von diesen Methoden wegzukommen, können wir gleich, wenn du da noch welche hast, nochmal drauf zurück. Ich erinnere mich, wir hatten ja zum Beispiel dieses Growth-Mindset gehabt und diese Kompetenzraster. Die sind aber, wenn ich das damals richtig verstanden habe, eher für langfristigen Lernzuwachs, sage ich mal, entwickelt. Also da geht es ja nicht stundenbasiert, sondern da geht es ja darum, was kann ich über oder was lerne ich über mehrere Stunden, wie weit bin ich in einem Thema. Ist es dann auch eine Methode zur Reflexion? Nutzt du das dann auch oder ist es dann zu langfristig?
Nee, genau. Also eigentlich sind Kompetenzraster, die kann man irgendwie benutzen. Also wenn man das langfristig macht, wenn man am Anfang einer Reihe den Kindern immer ein Kompetenzraster gibt zu der Reihe und dass sie wirklich frei arbeiten können, selbstständig arbeiten und sich immer wieder evaluieren, ob sie das irgendwie können oder nicht können. Es ist immer davon abhängig, wie arbeite ich als Lehrkraft. Also arbeite ich stundenbasiert oder arbeite ich wirklich irgendwie mit kurzen Einführungen und dann geht's halt irgendwie weiter mit selbstständigen Arbeiten. Wenn man das so macht, wie im Core-Modell zum Beispiel, dann hat jeder irgendwie sein Kompetenzraster, kann daran arbeiten, weiterarbeiten, evaluieren, zurückgehen und so weiter und so fort. Und
also ist es so ein bisschen Reflexion bei Design. Da ist die Reflexion
im Modell schon drin. Genau, ist auch ein wichtiger Bestandteil, um diese Selbstständigkeit überhaupt zu ermöglichen. Also wenn die Kinder anfangen nur arbeiten und abarbeiten, dann ist es weder irgendwie ein sinnvolles Beschäftigen, aber keine zielführende Arbeit. Hm. Also da fehlt auch wieder an Fachlichkeit dann.
Okay, dann lass uns zurück zu den Methoden. Hast du da noch welche überhaupt oder?
Eine Methode, die braucht allerdings ein bisschen mehr Vorbereitung, weil die immer wieder irgendwie neu gemacht werden muss, ich habe meistens immer A4 Blätter zum Beispiel. Auf der einen Seite habe ich die Kriterien zur Reflexion, wo die Kinder sich tatsächlich dann danach noch evaluieren können. Auf der vordere Seite habe ich dann kurze Aufgaben, aber wirklich ganz kurz, die innerhalb von 5 Minuten erledigt werden sollen und anschließend im Plenum dann korrigiert werden und anderen können die Kinder evaluieren und selbst reflektieren, ob es denen gelungen ist. Das heißt, es gibt immer eine Aufgabe pro Kriterien zum Beispiel, die sind ganz kurz und trotzdem braucht diese Methode schon ein bisschen mehr Zeit in der Vorbereitung und auch mehr Zeit aus dem Unterricht. Dementsprechend muss man gucken, was für einen irgendwie sinnvoller ist und trotzdem, ein Vorteil dieser Methode ist, ich habe es wirklich in der Hand. Ich kann anhand der Aufgaben, die Kinder irgendwie auf der vorderen Seite gelöst haben und deren Fehler, kann ich genau sehen, wo sie stehen und wo die Probleme tatsächlich dann sind, sozusagen, um später dran arbeiten zu können. Also das ist für Lehrkräfte, die wirklich ganz nah am Kind sind, ist es eine ideale Methode, um genau zielgerichtet irgendwie weitere Aufgaben geben zu können.
Okay.
Und zuletzt können wir nochmal das Lerntagebuch nochmal einführen. Das ist irgendwie für Kinder, die schon schreiben können, sagen wir mal. Und dazu ist es ein A4-Heft, ganz normal, Linienheft. Und die Kinder reflektieren Woche für Woche, mehrmals in der Woche, wie sie was gemacht haben, welche Themen noch für sie relevant sind. Natürlich müssen auch da die Kriterien festgelegt sein und bekannt sein. Und anhand dessen wird dann auch da evaluiert, verbraucht aber also auch viel Zeit aus dem Unterricht dann. Das muss dementsprechend auch sehr routiniert sein. Den Kindern muss ganz klar sein, wie sie was gestalten. Das ist nicht irgendwie um Ausmalen von Smileys und gestalten, sondern es geht ganz präzise darum, irgendwie die festgelegten Kriterien zu evaluieren. Genau.
Okay, jetzt haben wir verschiedene Methoden kennengelernt. Wie würdest du es empfehlen? Wechselt man relativ häufig oder bleibt man bei einer Methode oder hat man so 2 bis 3 Methoden, die man je nach Situation und Zeit irgendwie einsetzt?
Naja, wenn ihr morgen oder sagen wir mal nach den Ferien wirklich mit Reflexion starten wollt und zwar wirklich sehr konsequent, dann hätte ich erstmal 3 Tipps. Erstens, formuliert mal maximal 5 Erfolgskriterien, maximal 5, also das ist wichtig. Zweitens, wählt eine einzige Reflexionsmethode, die ihr wirklich trainiert mit den Kindern, bis es sitzt und dann kann man irgendwie die nächste Methode ranziehen. Und dann gebt den Kindern auch Zeit, ihre Antwort zu begründen. Denn genau in dieser Begründung findet das eigentliche Lernen statt. Das ist das, was uns, also was, das ist der Punkt, der Gewinnbring ist für den Unterricht, um Erfolge irgendwie sichtbar zu machen.
Hm. Du hattest jetzt gesagt, wenn Lehrkräfte mit Reflexion beginnen wollen, was ist bei Lehrkräften, die das schon ausprobiert haben, und sagen, bei mir funktioniert es nicht. Also wahrscheinlich gibt es da relativ viele Stolpersteine, aber was sind, gibt es da so ein paar, wo du sagst, das sind so die Klassiker, darauf muss man auf jeden Fall achten?
Ich glaube, das Problem liegt meistens daran, dass häufig oder unbewusst Fehler gemacht werden. Also der häufigste Fehler passiert schon bei der Unterrichtsplanung. Wir formulieren Lernziele viel zu allgemein. Also zum Beispiel, ich kann addieren oder ich kann Geschichten schreiben. Und das klingt gut, ist aber wirklich einfach kein Lernziel. Das ist nicht abrechenbar am Ende der Stunde. Und wenn ein Kind nicht weiß, woran es erkennen soll, wie er dieses Ziel erreicht hat, dann ist es problematisch. Und deshalb mein erster Tipp an der Stelle, überlegt euch ganz genau, wie sehen die Erfolgskriterien? Denn genau diese werden später dann reflektiert. Und die können wirklich im Einstieg schon kommuniziert werden, dass den Kindern bewusst ist, woran sie genau gemessen werden.
Hm. Vorhin hattest du ja auch gesagt, diese Reflexionsfragen sind eigentlich mit das Wichtigste.
Ja, viele Fragen drehen sich um die Stunde, also und tatsächlich nicht um das Lernen selbst. Also hat euch die Stunde gefallen? War die Aufgabe leicht? Hat die Gruppenarbeit irgendwie funktioniert? Und das kann interessant sein und das kann vielleicht eine Frage sein, wenn man einen Bogen irgendwie ausführen lässt, aber daraus wissen wir noch nicht, ob gelernt wurde. Und stattdessen muss man wirklich Fragen stellen, die sich um das Lernen, Lernverhalten, Lernprozess irgendwie drehen und zum Beispiel, welches Erfolgskriterium könntest du heute sicher erfüllen oder welche Strategien hat dir geholfen, was möchtest du denn morgen weiter üben und so weiter und so fort. Und plötzlich sprechen die Kinder über das Lernen und nicht über Gefühle, nicht über Ergebnisse, nicht über Misserfolge, sondern wirklich über ja, das Gelernte, das Lernen, Lernverhalten, Lernprozesse.
Mhm.
Ein weiterer Fehler ist auch, und das sehe ich oft in den Hospis, wir wollen zu viel. Wir wollen zu viel, das Lernziel ist elendig lang, zu viele Aktionen, die in einer Stunde stattfinden sollten und dann am Ende will ich auch noch alles reflektiert haben. Das ist ja unmöglich und funktioniert auch meistens eigentlich hier gar nicht. Wenn ich gleichzeitig frage, wie war die Zusammenarbeit, wie war dein Arbeitsverhalten, hast du das Lernziel erreicht, hat dir die Stunde gefallen und so weiter und so fort, dann verlieren die Kinder einfach schnell den Fokus und deswegen eine Stunde, ein Schwerpunkt, war das Ziel fachlich und dann wird auch fachlich irgendwie reflektiert. Stand die Kommunikation oder die Kooperation im Mittelpunkt, dann wird das irgendwie, wird diese Zusammenarbeit reflektiert, aber nicht alles komplett bunt gemischt.
Also genauso wie man praktisch in den Unterricht gucken sollte, dass man da nicht zu viel reinpackt, genau das Gleiche bei den Reflexionen, weniger ist manchmal mehr.
Genau, also weniger ist definitiv mehr im Unterricht, irgendwie wirklich Schwerpunkte setzen und daran wirklich gucken, darauf gucken und nicht irgendwie komplett bunt gemischt, denn ansonsten verlieren wir den Fokus. Und die Kinder ja auch. Der nächste Fehler, das hatte ich am Anfang der Folge schon gesagt, wenn wir denken, dass Reflexion ausschließlich am Ende einer Stunde stattfinden sollte. Dabei beginnt sie viel früher, schon im Einstieg, das habe ich auch gesagt. Also wenn ich das Lernziel transparent mache, wenn wir gemeinsam Erfolgskriterien entwickeln, festlegen, kommunizieren, transparent machen, wenn Kinder während der Arbeitsphase immer wieder überlegen, bin ich gerade auf dem richtigen Weg, kann ich ein Kriterium nach dem anderen irgendwie bearbeiten, bewerten, evaluieren, reflektieren, dann reflektieren sie in der ganzen Stunde. Also über die ganze Stunde haben sie über das Lernziel irgendwie reflektiert und das Abschlussgespräch ist dann nur noch der letzte Schritt, aber die Reflexion hat im Laufe der Stunde kontinuierlich stattgefunden. Und so habe ich einen Lernprozess in Gang gesetzt, was unübertroffen ist. Also das kann man nicht mehr toppen. Und das ist das Ziel, da wollen wir die Kinder hinbringen. Es muss damit aufgehört werden, dass die Lehrkräfte immer ihr Feedback geben, ihre Einschätzung, ihre Meinung. Es geht darum, dass die Kinder lernen, sich selbst einschätzen zu können, um selbstwirksam irgendwann zu werden. Wenn sie merken, okay, es wird mir immer Input gegeben, es wird mir immer ein Feedback gegeben und scheinbar kann ich daran gar nichts ändern. Ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich daran arbeiten soll und was ich genau irgendwie ändern sollte, dann ist man verloren. Und der letzte Fehler, was auch immer wieder passiert, ist, wenn die Reflexion dann ohne Konsequenzen bleibt. Wenn Reflexion dann wirkungslos bleibt. Denn Reflexion hat immer ein Ziel und sie soll zukünftiges Lernen verbessern. Wenn ein Kind heute feststellt, ich vergesse häufig den Übertrag, nochmal, um das Beispiel mit der Addition ranzuziehen, dann sollte daraus eine Konsequenz entstehen. Zum Beispiel, morgen kontrolliere ich jeden Übertrag noch einmal bewusst. Oder ich überlege mir eine kleine Merkhilfe auf dem Tisch. Oder. Erst dann entsteht echter Lernzuwachs. Ohne Konsequenz, wenn die Kinder aus dem Lernen keine Konsequenz irgendwie für sich rausnehmen können, dann hat das irgendwie, ist es wirkungslos. Und dann, wenn es keine Wirkung hat, können wir es auch gleich auslassen. Wir wissen aber aus den Studien, dass irgendwie, wenn Reflexion irgendwie gut gemacht wird, wirklich eine hohe Effektstärke hat. Also daran sollte man arbeiten. Das muss man aber wirklich fachlich einbetten und einfach nicht nur machen, weil es schön ist, sondern wirklich machen, weil man auch wirklich dran glaubt, dass es eine Wirkung hat. Und dann sollte es dementsprechend auch gestaltet werden.
Was mir so ein bisschen klar geworden ist in der Folge, ist, dass Reflexion eigentlich nochmal auch so ein wichtiger Schritt ist für die Metamorphose der Lehrkraft, von Wissensvermittler zu dieser Lernbegleitung. Also gerade diese Reflexion ist ja sehr stark in diese Lernbegleitung eingebettet.
Genau, also Reflexion bedeutet nicht, dass die Lehrkraft weniger wichtig wird. Eigentlich ist die Rolle der Lehrkraft nochmal anspruchsvoller geworden. Ich sehe es genauso wie du. Also wir sollten zunehmend als Lernbegleitung, als Unterstützung irgendwie unterwegs sein und nicht als Wissensvermittlung, weil die Kinder kriegen Wissen überall her mittlerweile. Also wir sind eigentlich hinfällig an der Stelle. Wir müssen auch gar nicht alles wissen, sondern weil die Kinder und wir können uns das von überall irgendwie aneignen. Wir wechseln ein Stück weit dann von der Person, die ausschließlich irgendwie bewertet, hin wirklich zur Lernbegleitung. Und wir helfen Kindern, die eigenen Ziele irgendwie zu verstehen, das eigene Lernen zu verstehen. Und das ist eine ganz andere Haltung. Und ich glaube, genau das macht guten Unterricht aus. Wenn die Kinder am Ende nicht auf ein Lob der Lehrkraft angewiesen sind, um glücklich, zufrieden aus dem Unterricht zu gehen, sondern tatsächlich über das eigene, ja, den eigenen Lernprozess irgendwie reflektiert haben und daraus ihre Zufriedenheit ziehen können. Das ist ein wesentlicher Teil von gutem Unterricht.
Bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, gibt es nochmal so drei Dinge, wo du sagst, das könnten die Hörerinnen und Hörer ja relativ zügig ausprobieren.
Na, also meine Empfehlung wäre, ja, für die nächste Unterrichtsstunde nehmt euch ein Ziel, ein Lernziel vor. Woran erkenne ich, dass dieses Lernziel erreicht wurde? Formuliert daraus 3 Erfolgskriterien, 3 bis 5 maximal, nicht mehr. So, dann stellt am Ende der Stunde keine allgemeine Reflexionsfrage, sondern fragt stattdessen gezielt nach den Erfolgskriterien. So, und wenn ich meine Arbeit in der Vorbereitung gut gemacht habe, dann sind diese Kriterien halt bekannt. Ich kann diese Fragen einfach nur kommunizieren. Und nicht, wie war die Stunde, sondern wirklich nennen, welche Erfolgskriterien konnte man heute sichern. Dann lass aus jeder Reflexion eine Konsequenz entstehen. Also jede Reflexion sollte mit einem Ausblick enden. Das möchte ich morgen auch besonders beachten oder diese Strategie werde ich wieder nutzen. Dann wird Reflexion wirklich zum Motor vom Lernen. Und das ist das, wo wir hinwollen.
Also ich nehme aus dieser Folge vor allem eins mit. Und Reflexion ist vielmehr so eine Art Abschlussritual, das Lernen sichtbar macht.
Ja, Kinder lernen, also das ist eine Sache, man denkt immer in den Hospice zum Beispiel, es wird immer gemacht, weil man es so macht und es wird immer da gekürt, weil das scheinbar irgendwie viele unterschätzen irgendwie die Wirkung von der Reflexion und das ist halt so schade. Kinder lernen nicht allein durch Aufgaben, sie lernen, wenn sie wirklich verstehen, was sie gelernt haben, warum sie erfolgreich waren und was der nächste Entwicklungsschritt dann ist und deshalb ist die Reflexion tatsächlich kein Luxus, was wir machen, wenn wir am Ende der Stunde noch Zeit haben. Es ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil guten Unterrichts und nicht am Ende, sondern wenn wir es gut machen, wirklich während des gesamten Lernprozesses, also während der gesamten Stunde. Und das ist das A und O.
Ich würde sagen, Jessica, vielen Dank für die Einblicke an die Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedback. Ansonsten wünschen wir auch an der Stelle erholsame Ferien für alle Kollegen, die schon jetzt in die Ferien gestartet sind. Wir werden uns weiterhin jeden Montag hören. Ansonsten allen, die noch irgendwie tatkräftig in den Schulen unterwegs sind, gutes Gelingen, viel Erfolg.
Haltet durch.
Es ist bald geschafft. Schöne Ferien wünsche ich allen. Wir hören uns nächsten Montag. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.